Ja, das Thema für diese Predigt lautet Fiat Lux. Am Anfang war das Licht. Ich möchte mir jetzt in den nächsten 25 Minuten ein paar Gedanken machen, was so die ersten Verse der Bibel aus wissenschaftlicher Perspektive bedeuten. Und gucken wir uns doch gleich mal an, wie die Bibel das beschreibt, die Schöpfung der Welt und so die ersten Verse, die ersten Sätze der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Tja, das ist der Beginn des Schöpfungsberichts und aus wissenschaftlicher Perspektive stecken hier einige sehr interessante Feststellungen drin. Das möchte ich jetzt in den nächsten Minuten erstmal aufdröseln. Gucken wir uns den ersten Aspekt an. Licht. Ja, es ist faszinierend, dass Gott als erstes das Licht geschaffen hat. Warum überhaupt das Licht? Es hätte ja auch was anderes sein können. Ja, warum ausgerechnet Licht? Und wenn wir uns als Wissenschaftler überlegen, was ist denn Licht eigentlich, dann ist das gar nicht so einfach. Denn wir haben nichts Vergleichbares zu Licht. Licht ist etwas Einzigartiges. Wir sagen auch in der Wissenschaft, es gibt da den Welle-Teilchen-Dualismus. Was bedeutet das? Je nachdem, welches Experiment ich mache, kann sich Licht als Welle äußern oder als Teilchen. Das klingt ja so ein bisschen widersprüchlich. Welle-Teilchen. Aber manchmal ist es eben, fällt sich Licht wie ein Teilchen und manchmal wie eine Welle. Es gibt auch Versuche, da ist es weder das eine noch das andere, sondern eher so eine Mischform. Zweiter Aspekt. Sie haben wahrscheinlich schon mal von der speziellen Relativitätstheorie gehört. Eine sehr, sehr berühmte Formel von Albert Einstein. E ist gleich mc². Was heißt das denn? Also E steht für die Energie. Die gesamte Energie ist gleich der Masse m mal c, das ist die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Ja, also Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Schauen wir uns mal an, welche Einheiten hier dahinter stecken. Die Einheit für die Energie ist das Joule. Die Einheit für die Masse ist Kilogramm, das kennen wir aus dem Alltag. Und die Lichtgeschwindigkeit ist eine Geschwindigkeit. Und in der Physik messen wir das in Meter pro Sekunde. Und weil es eben zum Quadrat ist, Meter Quadrat geteilt durch Sekunde Quadrat. Und wir sehen hier, okay, so ein Joule, das besteht eben aus 5 Dimensionen. Eine Dimension Masse, Kilogramm, 2 Dimensionen Raum, nämlich Meter Quadrat und 2 Dimensionen Zeit, Sekunde Quadrat. Okay, das heißt, fassen wir das mal zusammen. Energie besteht aus 5 Dimensionen. Einmal Masse, zweimal Länge, zweimal Zeit. Das heißt, in dem Augenblick, wo Gott das Licht geschaffen hat, würden wir jetzt aus naturwissenschaftlicher Perspektive sagen, okay, damit sich Licht ausbreiten kann, muss es da auch Energie geben, es muss eine Masse geben, es muss einen dreidimensionalen Raum geben und es muss Zeit geben. Ich habe da eine Grafik vorbereitet, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen. Stellen wir uns vor, wir sind Gott und wir spielen jetzt die Erschaffung des Universums durch. Ich habe das hier mal so symbolmäßig dargestellt, das Universum als einen Kasten. So, und wenn da steht, Gott hat das Licht geschaffen, dann bedeutet das, naja, wir schaffen Energie als erstes, wir schaffen den dreidimensionalen Raum, hier symbolisch dargestellt durch die drei Achsen X, Y und Z, wir schaffen Materie und wir schaffen Zeit. Ja, ich habe mal als Symbol hier noch eine Familie dargestellt. Wir als Menschen leben ja immer in der Gegenwart. Wir können zurückschauen auf die Vergangenheit und wir können vorschauen auf die Zukunft. Ja, in einigen Minuten werden Sie irgendwas tun, aber wir sind jetzt gerade in der Gegenwart und können noch nicht in die Zukunft uns transferieren. Wir leben immer im Jetzt. Man kann auch in die Vergangenheit schauen, in den vergangenen Tag, in die vergangene Woche. Wir können Jahre zurückschauen, Jahrzehnte. In Geschichtsbüchern können wir gucken, was vor Tausenden von Jahren waren. Aber wir als Menschen sind immer in der Gegenwart gefangen. Und viele Filme haben zum Thema, dass man eben eine Zeitreise macht in die Vergangenheit, in die Zukunft. Aber wir leben eben immer im Jetzt. Gut, jetzt ist es so, dass diese verschiedenen Dimensionen, diese verschiedenen Aspekte, die werden zusammengehalten durch die Naturgesetze. Das habe ich hier in dieser Grafik auch noch veranschaulicht. Ja, das ganze Universum, das ist sozusagen kontrolliert oder das verhält sich nach Naturgesetzen, die man physikalisch, mathematisch eben formulieren kann und nachdem man das berechnen kann. Folgender wichtiger Aspekt: Wir als Menschen, wir sind Teil dieses Systems. Ja, wir leben im Universum, wir leben hier, wir sind durch die Naturgesetze gesteuert und wir können aus diesem System nicht ausbrechen. Wir können diese Gesetze nicht übertreten. Wir können nur menschengemachte Gesetze übertreten. Also, ich komme eine rote Ampel zum Beispiel und habe es jetzt irgendwie eilig oder ich bin Krankenwagenfahrer, dann kann ich beschließen, ich fahre da jetzt einfach über die rote Ampel durch. Ich kann aber nicht beschließen, ach, heute gilt die Gravitation für mich mal nicht und wenn ich mich auf die Waage stelle, dann bin ich viel, viel leichter. Wir können dieses System aus Naturgesetzen im Universum nicht verlassen. Wir sind sozusagen gefangen hier drin. So, jetzt gucken wir uns an, wie könnte jetzt Gott hier ins Spiel kommen? Die Bibel beschreibt, dass es noch eine andere Sphäre gibt und die Bibel nennt das Himmel. Damit ist nicht die Atmosphäre über uns gemeint, sondern eine Sphäre, in der eben Gott und die himmlischen Wesen leben. Und in dem Augenblick, wo eben Gott aus dem Himmel heraus in das Universum eingreift, dann tut das Gott eben, indem er nicht unbedingt Naturgesetze befolgt. Er hat ja die Naturgesetze geschaffen, er hat das Universum geschaffen. Er ist souverän und kann hier agieren, wie er möchte. Und da wir dieses Handeln Gottes nicht beschreiben können, anhand von Naturgesetzen, nennen wir das typischerweise ein Wunder. Ja, wenn Jesus auf dem Wasser läuft oder wenn Gott auf einmal die Erde oder die Sonne anhält, sodass der Tag länger wird, dann sind das physikalisch gesehen Wunder, die wir naturwissenschaftlich nicht erklären können. Und Gott durchbricht hier die Naturgesetze. Schauen wir uns jetzt an, welche Eigenschaften eigentlich die Bibel Gott zuweist. Welche Eigenschaften Gott hat, damit er überhaupt diese Naturgesetze brechen kann. Ich werde jetzt ganz viele verschiedene Bibelverse vorstellen. Sie können diese Verse in Ruhe zu Hause nochmal anschauen, vielleicht auch den Kontext, so die Verse davor und danach, dass man einfach so ein bisschen die Geschichte drumherum kennt. Aber wir werden jetzt hier so einen kleinen biblischen Rundumschlag machen und uns einfach ganz viele Verse ganz schnell anschauen, um eben möglichst schnell viele Eigenschaften Gottes uns anzuschauen. Ich fange an mit Exodus 3 oder auch 2. Mose. Und da gibt es zwei Verse, die relativ bekannt sind. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Also ein ziemlich komischer Name, ich werde sein. Oder in der alten Luther-Übersetzung heißt es da: Ich bin, der ich bin. Das ist ein ziemlich eigenartiger Name. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist ein bisschen eigenartig. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung 4, Vers 8. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Wow, was für ein interessanter Vers. Na, der da war, der da ist und der da kommt. Wir haben hier alle drei Zeiten. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und noch ein weiterer Vers, den ich persönlich sehr gern habe, aus dem Ende der Bibel, eines der letzten Verse der Offenbarung, Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel. Na, im griechischen Alphabet war oder ist Alpha das erste, der erste Buchstabe und Omega der letzte. Also Gott hat hier den Anspruch, der Allumfassende, der von Anfang an da war und bis zum Ende da ist. Und wenn wir uns vorstellen, dass Gott tatsächlich die Zeit geschaffen hat, dann ist es ja auch klar, dass Gott sogar vor Anbeginn der Zeit schon da war. Also wir können ja für uns ableiten, dass Gott eben ewig ist. Die zweite Eigenschaft Gottes ist, dass er allgegenwärtig ist. Er ist nicht nur in jeder Zeit da, sondern ist auch geografisch gesehen, örtlich, allgegenwärtig. Zum Beispiel können wir das in Jesaja 40, Vers 28 lesen. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Oder ein paar schöne Verse aus dem Psalm 139, in dem eben hier der Psalmschreiber ja, in einem Glaubensbekenntnis gleich seine Überzeugung hier aufschreibt. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ja, also Gott ist überall, ist allgegenwärtig, ist omnipräsent. Dritte Eigenschaft Gottes, die Allmächtigkeit. Ja, da gibt es viele Verse in der Bibel. Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel Johannes 1 ausgesucht, also den Anfang des Johannesevangeliums. Sehr schöne Bibelstelle. Und das Johannesevangelium beginnt so: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Ein sehr philosophischer Anfang des Evangeliums und da steckt unfassbar viel drin. Und hier in diesem Moment geht es mir einfach nur um den Punkt, dass eben Gott schon am Anfang da war und durch das Wort eben am Anfang die Dinge geschaffen hat. Jeremia 32, zwei Verse. Ach Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Ich bin der Herr, der Gott über alle Menschen. Nichts ist für mich unmöglich. Ja, diese Stelle aus dem Propheten Jeremia ist im Alten Testament. Aber wir können auch eine sehr ähnliche Bibelstelle eben aus dem Worte Jesu oder aus dem Munde Jesu hören. Zum Beispiel Markus 10, Vers 27. Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ja, also die Bibel bezeugt an verschiedenen Stellen, dass Gott allmächtig ist und bringt das zum Ausdruck. Vierte Eigenschaft Gottes. Die Bibel beschreibt Gott, dass er universal ist. Ja, zum Beispiel Deuteronomium oder 5. Mose 10, Vers 14. Siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darin ist, das ist des Herrn deines Gottes. Ein für mich hier interessanter Aspekt ist, dass die Bibel hier von mehreren Himmeln spricht. Ja, aller Himmel, Himmel. Das ist ein bisschen komisch, denn wir verstehen ja meistens unter Himmel die Atmosphäre über uns, den blauen Himmel. Ja, und an dieser Stelle können wir zum Beispiel auch verstehen, dass es die Erde gibt und den Himmel. Und manchmal, wenn die Bibel über Himmel spricht, dann meint sie auch die Atmosphäre. Aber dadurch, dass hier mehrere Himmel vorkommen, ist das ein Hinweis darauf, dass es eben hier um eine Sphäre geht, um eine himmlische Sphäre, in der eben Gott und die himmlischen Wesen leben. Ein Vers aus Johannes 8. Dazu sagte Jesus ihnen, ihr seid von hier unten, ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Ja, also auch Jesus sagt eindeutig, okay, es gibt hier das Universum, dieses System, in dem wir Menschen leben, aber es gibt noch etwas anderes, was wir von hier aus als Menschen nicht wahrnehmen können, nämlich diese göttliche Sphäre, aus dem eben in diesem Fall Jesus kommt. Und ein dritter Vers, ebenfalls aus Johannes, aus dem Johannesevangelium 18,36. Und das ist die Szene vor der Kreuzigung, in dem eben Jesus von Pilatus verhört wird. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. So, das war jetzt ein sicherlich ganz schneller Rundumschlag durch ganz viele Bibelverse. Und ich möchte jetzt versuchen, dass wir uns das nochmal anschauen mit dieser Grafik, die ich eben gezeigt hatte. Also hier ist diese Grafik von vorhin. Wir sehen hier die Naturgesetze, das Universum, die verschiedenen Dimensionen, Energie, Raum, Materie, Zeit, uns Menschen und eben diese himmlische Sphäre, in der Gott wohnt. Und jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung über die Eigenschaften Gottes. Also wir hatten gesagt, Gott ist ewig. Oder die Bibel bezeugt, dass Gott ewig ist. Ja? Und ewig bedeutet in dem Fall nicht unendlich viel Zeit, sondern dass Gott zeitlos ist, dass Gott gleichzeitig ist, dass Gott außerhalb der Zeit ist. Für ihn gibt es nicht diesen Mechanismus der Zeit, so wie für uns. Ja, wir sind, wenn man so will, wir sind Sklaven der Zeit. Manchmal, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dann sagen sie, oh, ich habe keine Zeit. Ja, vielleicht kennen Sie das, bekannte Freunde sagen, oh, ich habe keine Zeit für das und das. Wir als Menschen, wir sind dieser Zeit ausgesetzt. Wir können nicht zurück in der Zeit. Aber Gott hat damit kein Problem. Für Gott spielt Zeit keine Rolle. Er hat ja die Zeit geschaffen. Er kann beliebig in der Zeit hin und her wandern, kann in die Zukunft springen, kann wieder zurück. Das ist für ihn eine einfache Spielerei. Gott ist ewig. Zweiter Punkt. Gott ist überall. Gott ist nicht durch den Raum limitiert. Er kann hier sein, er kann in Deutschland sein, in Österreich, in der Schweiz, er kann in Südamerika sein, er kann auf dem Mond sein, er kann überall sein. Er ist so groß, er ist allumfassend, dass es spielt für Gott, spielt der Raum, der dreidimensionale Raum, gar keine Rolle. Gott ist überall, Gott ist allgegenwärtig. Gott ist auch allmächtig. Ja, Gott ist uneingeschränkt, Gott ist unbegrenzt in seinen Möglichkeiten, nichts ist ihm unmöglich. Er hat die Naturgesetze geschaffen, er kann die Naturgesetze einsetzen, wie er möchte, und er kann sie auch missachten, er hat sie ja geschaffen. Und der vierte Punkt, und da habe ich jetzt ein neues Wort erfunden, weil ich glaube, es gibt dafür gar kein Wort, denn eigentlich bedeutet ja universell, dass universell bedeutet ja alles umfassend, allgültig. Aber Gott ist noch mehr als das. Ja, das ist ein Widerspruch in sich eigentlich. Gott ist supra-universal, also er ist noch mehr als alles. Ja, er ist noch größer als das Universum, er ist nicht an das Universum gebunden, er ist einfach noch viel, viel größer. Er ist einfach supra-universal. Gut, schauen wir uns nun nochmal diese Verse von Beginn dieser Predigt an. Und ich habe jetzt sozusagen das nochmal mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, wie ich das jetzt mit dem Wissen von eben, mit den naturwissenschaftlichen Kenntnissen, mit so einem naturwissenschaftlichen Blick darauf, wie ich das anders formulieren würde. Einfach so die ersten Verse der Bibel in eigenen Worten. Am Anfang schuf Gott das Universum. Doch es bestanden weder ordnende Naturgesetze noch Materie oder Energie. Doch Gott begann, die verschiedenen Dimensionen des Kosmos zu definieren. Und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sah, dass das von ihm geschaffene System in sich abgeschlossen ist, in vollkommener Ordnung und Harmonie, fehlerfrei, funktionsfähig. Unser Universum war perfekt, perfekt, super. Es hat einwandfrei funktioniert, es war fehlerfrei. Das war der Anbeginn der Zeit. Das ist sozusagen eine Übertragung aus naturwissenschaftlicher Sicht der ersten fünf Verse aus der Bibel. Das klingt vielleicht ganz anders als in der Bibel, aber möglicherweise beschreibt das ziemlich genau, was Gott da am ersten Schöpfungstag, wenn man die Bibel hernimmt, was Gott da getan hat. Gut, eigentlich könnte man jetzt hier an dieser Stelle die Predigt beenden und das wäre ganz nett gewesen. Man hat so ein paar neue Sachen gelernt oder gehört und vielleicht ein paar Denkanstöße und Impulse so für seinen Tag bekommen, was denn so der Schöpfungsbericht aus der Bibel bedeuten kann. Aber ich möchte hier noch auf einen weiteren Aspekt kommen, der mit Ihnen ganz persönlich etwas zu tun hat. Schauen wir jetzt nochmal dieses Bild an, was ich jetzt schon zweimal gezeigt habe. Wir sehen jetzt hier wieder das Universum, die Naturgesetze, die verschiedenen Dimensionen. Und die Bibel beschreibt das und ich glaube ganz fest daran, dass die Geschichte hier nicht endet, sondern dass hier noch etwas kommt. Und ich habe versucht, das hier grafisch darzustellen. Und zwar ist das so, der Himmel wird eines Tages aufhören, so steht es in der Bibel, und es wird ein neues Jerusalem geben. Ja, das neue Jerusalem ist ein Symbol, ist ein Bild für einen neuen Ort, wo wir Gott begegnen können. Und wir Menschen werden nicht länger an dieses Universum, an die Naturgesetze gebunden sein. Wir sind dann nicht mehr Gefangene der Zeit, der Masse, der Materie, des Raums, sondern Wir können, wenn wir das wollen, Bürger und Bürgerinnen des neuen Jerusalems werden. Und Gott wird die ganze Erde, man könnte auch sagen, das ganze Universum neu schaffen. Und wir werden mit Gott im neuen Jerusalem wohnen. Wir werden Gott sehen, Gott fühlen, Gott anfassen können, mit ihm sprechen können. Und die Bibel beschreibt das sehr schön in den letzten beiden Versen der Bibel. Und ich habe hier eine Zusammenstellung gemacht aus einigen Versen der Offenbarung und einige Verse eben aus Offenbarung 21 und 22 und möchte das nochmal beschreiben, was hier die Bibel sagt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt 12.000 Wegstrecken, das sind etwa 2.200 Kilometer, lang, breit und hoch ist. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf der Erde werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihnen herrschen. Dieser Text, der klingt vielleicht so ein bisschen wie das Drehbuch für einen Science-Fiction-Film, weil hier einfach einige surreale Dinge genannt werden. Und ich möchte zwei Aspekte hier hervorheben und mit Ihnen noch mal kurz darüber nachdenken. Aspekt Nummer eins ist die Größe des neuen Jerusalems, etwa 2200 Kilometer lang, breit und hoch. Oh. Also lang und breit, das kann man sich ja noch vorstellen, so 2200 Kilometer, das ist, kann man sich vorstellen, welches Land so groß ist, das ist dann eben so groß wie einige Länder Europas und so, aber 2200 Kilometer hoch, das ist schon sehr eigenartig, sich vorzustellen. Also irgendwie wird diese Stadt wie ein Würfel sein und da sehen wir schon, dass das mit unserer Vorstellung von Gravitation und von diesen Dingen, dass wir das schwer irgendwie verstehen können, wie das geht. Es wird auch keine Sonne geben und kein Licht und so, weil Gott das Licht sein wird. Also wir sehen hier schon, dass wohl offensichtlich in diesem neuen Jerusalem die Naturgesetze, so wie wir sie heute kennen, anders sein werden. Es wird ein anderes System sein und für uns ist es schwierig, das zu verstehen, weil wir es eben nicht kennen. Zweiter Punkt, und den finde ich besonders schön, wir werden immer und ewig mit Gott herrschen und wir werden seine Herrlichkeit sehen. Und immer und ewig bedeutet jetzt in diesem Fall nicht endlos viel Zeit, ja, sondern es wird gar keine Zeit mehr geben. Ja, manchmal in so Gesprächen sagen manchmal Leute, ja, aber wenn wir dann da im Paradies sind, in der neuen Erde, dann haben wir unendlich viel Zeit, da wird uns aber langweilig werden irgendwann, oder? Und dann sage ich, naja, also so ist das nicht, es wird da gar keine Zeit mehr geben und wir können uns das nicht vorstellen, wie das ist, weil wir alles in unserer Umwelt hängt irgendwie mit Zeit zusammen. Wir können uns das nicht vorstellen, wie eine Welt ist ohne Zeit. Aber die Bibel beschreibt das so, dass es da keine Zeit geben wird. Und wir werden dann Gottes Herrlichkeit sehen. Ja, und das ist etwas ganz Besonderes, etwas Wunderbares. Ich versuche das so ein bisschen zu beschreiben. Wie ein wunderschönes Bild in der Natur, wie etwas Perfektes, wie etwas Wunderbares. Wir werden Gott erleben, wie er ist, wie hell er leuchtet, wie schön er aussieht, wie gut er riecht. Ja, und das wird eine riesige Freude sein, das zu erleben. Als die Jünger Gott erlebt haben, wie er ist, als Jesus sie mitnahm auf den Berg der Verklärung, da sagte Petrus, ach, das ist hier schön, wir wollen Hütten bauen, wir wollen gar nicht weg hier, weil es so schön ist in Gottes Gegenwart. Ich vergleiche das so ein bisschen, ich bin bekennender Lang- und Warmduscher Und wenn da die Dusche so schön warm ist und man da schon am Duschen ist, ich tue mich unheimlich schwer, dann den Hahn zuzudrehen und dann aus der Duschkabine rauszugehen. Und es ist kalt, mich abzutrocknen, das mag ich gar nicht. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor. In Gottes Herrlichkeit, da fühlt man sich so wohl, das ist so angenehm, man möchte da gar nicht mehr wieder raus. Ja, und ganz zum Schluss habe ich für Sie ganz persönlich noch 3 Verse aus dem Johannesevangelium. Das ist etwas, das ich Ihnen ganz wirklich für Sie persönlich mitgeben möchte. Etwas, was ich Ihnen wünsche, etwas, worüber man nachdenken kann, etwas, woran Sie festhalten können. Und was vielleicht auch, wenn Sie das nächste Mal eben die Sonne sehen oder das Licht zu Hause anmachen oder eine Lampe oder eine Kerze, dann erinnern Sie sich vielleicht an diese Predigt und vielleicht haben Sie jetzt auch einen anderen Blickwinkel darauf, was Licht für Sie bedeutet. Ja? In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Dieses Licht wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, dass Sie etwas mitgenommen haben, dass, wenn Sie jetzt Licht sehen, daran denken, an diese Predigt. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Ja, unser Papa im Himmel, hab vielen Dank, dass du dich uns offenbarst in der Bibel. Das ist so eine Art Facebook von dir, dass du uns da zeigst, wie du bist, welche Eigenschaften du hast, welchen Charakter du hast. Und wir haben darüber nachgedacht, welche unfassbaren Dinge du getan hast und welche Eigenschaften du hast. Und wir Menschen können das gar nicht so richtig begreifen, glaube ich, in der Tiefe, weil das für uns so fantastisch ist, so außergewöhnlich. Und wir freuen uns darauf, eines Tages dich zu sehen in deiner Herrlichkeit, dir zu begegnen, dich anzufassen, dich zu spüren, dich zu sehen. Und ich freue mich riesig, mit dir eines Tages im Neuen Jerusalem zu sein und dann eben dich dort zu erleben. Danke für dieses Versprechen, das du uns gegeben hast, und führe und leite uns du uns dahin. Im Namen Jesu. Amen.